Liebe Freunde der Vorklinik, bevor es losgeht, brauchen wir noch ganz kurz eure Hilfe. Wir sind nominiert beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Diese Kategorie wird über ein Publikumsvoting entschieden und wir brauchen eure Stimme. Hierbei würdet ihr uns unfassbar helfen, wenn ihr kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung klickt und uns eure Stimme gebt. Dauert nur 5 Sekunden. Ihr seid die Allerbesten. Viel Spaß bei der Folge.
Deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der Transkription.
Regulation.
Genau, mit der Regulation der Transkription. Ja. Meiner, Hand ist oben. Hand ist oben, könnt ihr jetzt zwar nicht wahrnehmen, aber...
Situs Inversus. Der Vorklinik-Podcast.
Die leisen Laute werden immer weggeschnitten, ne?
So, hier ist der Maritzen Moritz.
Leo,
nee, Matrizen Moritz.
Ja, geil. Nein, ich bin schon mal verkackt. Matrizen Moritz.
Maritzen
Sag Moritz. Was.
Ach so, ich, hallo. Ja.
Der Proteinbauer.
Ja, das bin ich, weil ich mit Nachnamen Bauer heiße.
Genau. Ja, und ich bin der Lackoperon Leo. So, Einstieg schon mal verschissen, geil. Also, mRNA macht gerade überall die Runde. Ne? So, ich glaube auch für die Leute, die uns erst in 5 Jahren hören, ich glaube, Corona wird immer ein Ding bleiben für das nächste Jahrzehnt. Also sind wir immer up to date.
Lass mal einen Tipp abgeben für die Variante.
Nein, machen wir nicht.
Omega?
Über so eine Scheiße reden wir nicht.
Was ist
Variante Omega, sage ich, ist in 5 Jahren. 2027 Variante Omega. Mein Tipp.
Oh okay, Gott.
Weiter geht's.
Okay. Ja, ist überall im Munde. Alle Hobby-Virologen schmeißen mit diesen Begriffen mRNA-Impfstoff und so etc. um sich. Und ihr werdet heute lernen, was mRNA überhaupt ist, wie es entsteht und warum es so wichtig ist. Goll. Genau, und ist quasi die Übersetzung vom Bauplan für im Genom das reale Gebilde Protein. Das ist quasi die mRNA, also dieser Vermittler zwischen dem Genom und dem Protein. Und jetzt ist quasi die Frage, was ist die mRNA, was macht die so, wo kommt die her und warum brauchen wir die und ist die so wichtig?
Genau, also im Prinzip der ganze Joke dahinter ist eben, dass wir unseren kompletten Körper, also quasi alle Proteine, alle funktionell relevanten Elemente, dass die kodiert sind in diesen Basen. Ja? Und das sind eben faszinierenderweise nur 4 verschiedene. Ja? Das sind genau 4 Basen. Und welche das waren, hat man in der Regel irgendwie schon mal gehört, irgendwie im Biounterricht in der Schule oder irgendwie so. Das ist im Fall von der DNA, also der Desoxynukleinsäure, ist das Adenosin, Guanosin, Adenosin, Guanin, Cytosin und Thymin. Und im Fall von der RNA haben wir da eben statt des Thymins das Uracil, also eben auch 4 Basen. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie das konzeptionell funktioniert. Ja, also wir haben gerade schon gesprochen davon, dass quasi alles irgendwie kodiert ist in dieser DNA und das ist eben in diesem Bauplan festgeschrieben. Ja, also die Proteine sind ja immer Polypeptidketten und das heißt irgendwie, diese Abfolge der DNA muss irgendwie zusammenhängen mit den Proteinen am Ende. Ja, also muss quasi dieser Bauplan, dieser Nukleotidcode muss umgeschrieben werden, zunächst in eine Transportform, nämlich in die Messenger-RNA, damit dann an dem Ort, wo die Proteine tatsächlich produziert werden, nämlich im Rahmen der Translation, dass sie dann dort eben übersetzt werden können. Ja? Also erst von der DNA abgeschrieben auf die mRNA, dann marschieren die quasi nach draußen aus dem Zellkern, wenn die Transkription abgeschlossen ist, an die Ribosomen und werden dort eben in Proteine umgesetzt. Das ist dann die Translation. Und im Körper üben dann diese Proteine wirklich vielfältige, multiple Funktionen.
Ja, also ein bisschen was über die DNA als Grundbaustein haben wir ja schon mal gehört in der letzten Folge. Aber jetzt kurz nochmal ganz kurzes Recap, was ist DNA?
Genau, wir schauen uns jetzt nochmal an, wie dieser Grundbauplan für Proteine eigentlich aufgebaut ist. Es ist so, dass die DNA aus 2 Strängen besteht, wo Nukleotide aneinandergereiht sind, an jedem Strang. Nochmal kurz, Nukleotid heißt, dieses Nukleotid besteht aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphat, dem P, was da dran hängt. So, und diese Nukleotide eines Strangs sind jetzt über Phosphorsäure-Diesterbindungen miteinander verbunden.
Das ist ding, 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 MC-Alarm, Phosphorsäure, die Esterbindungen.
Absoluter MC-Alarm. Genau, das ist dann das sogenannte Zuckerphosphat-Rückgrat, von dem man da spricht, wenn man über DNA spricht. Hier auch nochmal der Verweis an die Folge Zelle 1, Replikation. So, und jetzt haben wir diese zwei Stränge und die sind jetzt untereinander über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Bestimmte Abschnitte auf diesen Strang kodieren jetzt für Gene. Ja? So, wir haben also nur die Abfolge unserer vier Basen und in denen ist die ganze Info für unser Protein kodiert. Und diese Abschnitte auf diesem Strang, die nennt man jetzt Gene. Ja? So. Und wo kommen die her? Die bekommen wir letztlich von unseren Eltern eben. Ja? Also wo die Chromosome einmal eins von der Mutter oder ein Teil von der Mutter und eins vom Vater kommen zusammen und da ist die ganze Info letztlich für die Proteine, die unseren Körper ausmachen, die sind, kommen von unseren Eltern. So. Und danach sind die eben in jeder zellkernhaltigen Zelle vorhanden, ja, weil jede von denen im Zellkern dann DNA hat. Als kleiner Funfact ist vielleicht noch wichtig, dass die Zelle nicht nur DNA im Zellkern hat, sondern auch noch, es gibt auch noch mitochondriale DNA. So 5% oder so sind dort gespeichert. So. Und um sich jetzt zu orientieren an diesen Strängen, hat man ein System mit den...
Die übrigens rein maternal vererbt werden, ne? Da erinnere ich mich richtig.
Genau. Ja. Es gibt bestimmte Krankheiten, die auf der mitochondrialen DNA vorkommen und die werden dann nur über die mütterliche Linie quasi vererbt. Genau. Ja. Das ist die DNA. So, und um sich da jetzt zu orientieren, hat man ein 5-Strich-Ende. Das ist das Ende dieses DNA-Strangs, wo an dem 5. C-Atom des Zuckers ein Phosphat dranhängt und dieses ist an der Stelle frei. Deswegen nennt man das 5-Strich-Ende. Das andere Ende bezeichnet man mit 3-Strich und dort ist eben eine OH-Gruppe am 3. C-Atom des Zuckers und steht raus.
Genau, und diese Stränge, die sind ja quasi dann eben so ein bisschen polarisiert voneinander, ja, so quasi eben immer genau entgegengesetzt zueinander, weil diese beiden Enden eben quasi gegenüberliegen. Und deswegen bezeichnet man eben diese beiden Stränge auch als antiparallel. Ja, quasi, wenn du den einen Strang hast, dann kannst du dir mit 100%ig sicherer Wahrscheinlichkeit den anderen Strang überlegen. Du kannst ihn einfach herleiten, weil du genau weißt, diese Basen, die paaren eben immer nur mit den komplementären Bros von denen quasi, also G mit C und T mit A. Und dann kannst du eben den anderen Strang herleiten, aber eben immer in anderer Polarität. Ja, also quasi, während der eine Strang mit 3-Strich anfängt, fängt der andere mit 5-Strich an und andersrum auf der anderen Seite entsprechend. Und das ist ein bisschen, also das kommt euch vielleicht jetzt so vor, als wäre das so ein Detailgehabe, aber tatsächlich ist es wichtig, das zu verstehen, ja, weil man sich natürlich irgendwie auch so ein bisschen überlegen muss, ja, von welchem Strang wird denn jetzt abgelesen und wenn ihr dann irgendwann mal so eine Basenabfolge präsentiert bekommt in der Klausur oder so, dann müsst ihr euch schon auch nochmal klar machen an der Stelle,
ja.
Wo jetzt hier wirklich das 5-Strich-Ende, wo es das 3-Strich-Ende ist, weil das eben einfach für die Übersetzung am Ende dann eben in andere Codes und so weiter notwendig ist.
Das ist eigentlich das Schwierige an der ganzen Sache.
Genau.
Also ich fand das am Anfang immer ultra verwirrend, aber wenn man einmal es hinbekommen hat, zu rallen, wie, in welche Richtung...
Rallen.
Ja, wie in welche Richtung, welcher Strang verläuft, dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwer. Es ist nur diese Orientierung und die muss man sich einmal schaffen. Die muss man sich einmal klar machen.
Die muss man sich klar machen, genau. Und dann gibt es eben eine unterschiedliche Bezeichnung für diese Stränge, abhängig davon, wo diese Transkription, also dieses Abschreiben von der DNA am Ende passiert. Man bezeichnet nämlich einen von diesen Strängen als kodogenen Strang und den anderen als kodierend.
Eine ganz tolle Nomenklatur.
Ganz, ganz toll. Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht, wie man das nennen kann. Hat sich gesucht, was sind echt möglichst... Wörter, die möglichst gleich klingen.
Möglichst prägnant.
Möglichst identisch einfach.
Kaum Verwechslung.
Und dann haben sie sich überlegt, die beiden nehmen wir. Also und für den kodogenen Strang kann man auch Matrizenstrang oder Sensstrang benutzen. Aber nehmen wir an, ihr kommt an diese schwierige Situation, dass da kodogen und kodierend steht. So, was ist jetzt hier was? Nee. Also bei dem kodogenen Strang, da ist es nämlich so, dass von dem am Ende der Gencode abgelesen wird. Ja, also wir hatten ja quasi gerade schon gesagt, es wird am Ende immer vor diesem Transport, wenn die mRNA synthetisiert wird, wird was abgeschrieben von der DNA. Und der Strang, von dem abgeschrieben wird, dieser Strang ist der kodogene Strang. So, jetzt haben wir folgendes Ereignis. Wenn wir das abschreiben, dann ist bis auf das Thymin ja alles gleich mit dem dazu antiparallelen Strang. Ja, also quasi mit dem anderen Strang, der ja dazu homolog ist. Ja? Und deswegen ist quasi der entstehende Strang, also die entstehende mRNA, fast identisch mit dem anderen Strang, dem sogenannten kodierenden Strang. Ja? Ihr könnt euch also merken, Kodogen ist der Strang, der Gene kodiert. Ja, also von dem...
Mir ist spontan noch was eingefallen. An den kodogenen Strang geht die Polymerase dran.
Das ist auch,
das reimt sich sogar.
Das ist auch super, ist das genau. Gut. Und jetzt könnt ihr euch noch eine Sache merken, nämlich kodierend, hatten wir gesagt, der ist fast so genau wie die mRNA. Das ist nämlich auch der einzige von den beiden, der ein R hat. Bei kodogen werdet ihr lange nach einem R suchen, findet ihr nicht. Aber bei kodierend ist eins drin und deswegen könnt ihr euch merken, das ist quasi genauso.
Ganz kurze Werbung.
Leo, freust du dich eigentlich schon auf deine Hausarztformulatur?
Ja, ehrlich. Weil
ich freue mich auch drauf.
Ich nutze es tatsächlich für ein bisschen Zeit bei meinen Großeltern an der Mosel.
Und was so eine Hausarztformulatur auch richtig schmackhaft machen kann, ist, dass die kassenärztlichen Vereinigungen vieler Bundesländer eine solche Formulatur finanziell sponsoren. Weißt du, wo man sowas rausfindet?
Nee.
Auf lastignieder.de. Außerdem kann man da zum Beispiel lesen, wie man sich richtig auf ein Pflegepraktikum, eine Formulatur oder einen PJ-Platz bewirbt. Alle möglichen spannenden Infos rund ums Studium findet ihr auf lastignieder.de.
Das war's schon.
So wie die mRNA.
So, wer baut denn jetzt die Renate auf? Das ist die sogenannte RNA-Polymerase. Ja, die polymerisiert
genau,
jetzt unseren RNA-Strang. Ja? Und sie ist eben DNA-abhängig, weil sich die Renate an die DNA anlagert. Das können wir uns jetzt so vorstellen wie so einen hilflosen Hiwi, der die Aufgabe hat, so einen DNA-Code quasi umzuschreiben in einen vielleicht leicht anderen Code. So, und der ist halt lost und hat nur diese Aufgabe und die ist erstmal langweilig und dieser Hiwi ist die Renate, genau. Beziehungsweise die passt nicht so ganz, die Renate-Polymerase, so kann man sagen.
Die Mama-Renate.
Genau. Also unser Hiwi baut die Renate zusammen. Und hier bitte aufpassen, es gibt mehrere Renates. Es gibt nicht nur die Messenger-RNA, die jetzt bei der Proteinbiosynthese die wichtigste ist, sondern es gibt auch andere Formen von RNA, nämlich ribosomale RNA. Da kommen wir auch noch gleich dazu, was die macht. Dann gibt es noch sogenannte Transfer-RNA, tRNA. Und es gibt noch Small Nuclear RNA, SNRNA.
Ganz da, kurz, es gibt ungefähr noch 5 Millionen ja, mehr.
Genau.
Aber nicht verwirren lassen, also auch wenn die irgendwo stehen, also für uns waren sie nicht wichtig.
Nö. Ja, lernen, genau, also ein paar Formen also manchmal, sind wichtig, also werden auch in MC-Fragen ja, mal abgefragt.
Vielleicht
gibt es
ja irgendwie so, wenn bei euch an der Uni irgend so ein Professor irgendwie ja, so Bock auf irgendein Partikularwissen hat, vielleicht weil er es selbst entdeckt hat oder so, dann muss man sowas vielleicht schon lernen,
ja,
in der Regel nicht.
Bei deinem Business.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, okay, woher weiß jetzt unsere Renate-Polymerase, wo sie eigentlich anfangen soll an diesem DNA-Strang? Dafür gibt es die sogenannte Promotorregion und das ist einfach nur eine spezielle Basenabfolge, die vor einem Gen liegt, was zum Beispiel für ein Protein kodiert und abgelesen werden soll. Davor liegt jetzt der Promotor. Und der Leo hat es ja gerade schon perfekt gesagt, dass dieser Promotor am Leitstrang liegt. Ne? Ergibt Sinn. Da muss die RNA-Polymerase ablesen. So, und ein Beispiel...
Ja, du meinst kodogener Strang. Leitstrang war ja Replikation. Ne?
Ja, genau.
Oder kann man Leitstrang da auch sagen?
Ja, wir können auch sagen Matrizenstrang oder Sensstrang oder einfach kodogener Strang.
Ich glaube, Leitstrang ist schon eher so aus der Replikation, ne?
Okay, also es geht einfach um den Strang, wo sich die RNA-Polymerase anlagert, um ein Gen zu transkribieren. So, und ein Beispiel für eine Abfolge von Basen, die in dieser Promotorregion sehr gerne vorkommt, ist die sogenannte Tata-Box. Und die heißt deswegen Tata, weil dort eben
tada,
besonders viel tada, A, Adenosin und T, Thymin vorkommt. So. Und das ist dann vor unser Gen geschaltet.
Genau. Und zu dieser RNA-Polymerase könnten wir vielleicht auch noch sagen, ähnlich zu dem, was wir in der Replikationsfolge auch schon besprochen haben, wie diese Polymerisierung von Nukleotiden abläuft. Arbeitet die eben im Prinzip relativ simultan dazu, ne? Einfach nur halt in dem Fall nicht mit DNA, sondern mit RNA. Die liest auch wieder in 3-5-Richtung ab und polymerisiert in 5-3-Richtung. Ich habe mir das einfach immer so gemerkt, dass man also ich konnte mir irgendwie merken, es wird immer an das OH-Ende drangehängt beim Polymerisieren. Das heißt, es muss ans 3-Ende dran. Das heißt, polymerisiert wird in 5-3-Richtung und dann entsprechend in der anderen Richtung, weil das ja quasi antiparallel laufen muss, wird das Ganze dann abgelesen, also entsprechend in 3-5-Richtung. Falls ihr euch das irgendwie doch nicht so merken könnt, könnt ihr euch einfach überlegen, so wie in der letzten Folge, die RNA-Polymerase liest die DNA wie ein Buch, nämlich man fängt da in der Regel ja bei Seite 1 an und arbeitet sich dann weiter vor und kommt dann irgendwann eben erst an Seite 3 und dann an Seite 5, also liest sie eben entsprechend in 3-5-Richtung.
Das kann man sich eigentlich ganz gut merken, dass diese ganzen ablesenden Moleküle letztlich alle so funktionieren, ne? Dass sie von 3 nach 5 lesen.
Genau, ja. So, welche Basen werden dann entsprechend eingebaut? Das Prinzip haben wir jetzt ja schon mehrfach seziert. Das sind immer dann quasi genau die Basen, die dazu entsprechend komplementär sind. Ja, quasi eben immer das passende Gegenstück zum abgelesenen Strang. Also zum Beispiel würde ein G auf dem DNA-Matrizenstrang, da würde sich ein C anlagern und dann würde da eben das in diese RNA, in die wachsende RNA eingebaut werden. Ein Thymin auf der DNA, da würde sich ein A anlagern auf der RNA. Aber Achtung, bei dem A auf der DNA, also bei dem Adenosin, würde sich entsprechend ein U anlagern.
Obacht.
Auf der RNA.
Genau. Nochmal als kleine Wiederholung und für euch nochmal einmal zum Mitdenken. Stellt euch vor, kann auch mal in einer Klausur kommen, so eine Aufgabe. Wir haben ein Gen XY, ja, das liegt auf unserem kodogenen Strang. Und jetzt ist die Frage, die wir an euch an der Stelle sozusagen hätten, wie unterscheidet sich der kodierende Strang dieses Gens von der RNA-Sequenz des kodogenen Strangs?
Ganz kurze Pause. Jetzt kommt die Lösung. Ja, da kommt jetzt so ein Zwischenspieler rein.
Ich dachte, wir haben was verkackt.
Nein. Ich wollte genau da so ein Zwischenspieler reinmachen.
Was für Zwischenspieler machst du da rein?
Das, was Till mal auf dem Klavier eingespielt hat. Dieses.
Ja, es gibt natürlich mehrere Varianten. Also wir könnten das jetzt euch die Lösung auf Insta kommentieren lassen.
Kriegt
oder
ihr sowieso.
Die Lösung ans Ende stellen. Wir können sie auch einfach direkt machen und sagen.
Machen wir direkt. Die sind so gewieft, die wissen das auch alle schon.
Ist echt so.
Ja.
Doch, bin ich auch.
Ich hab ganz viel von unseren Hörern. Ganz viel.
Und Hörerinnen.
HörerInnen.
Ja.
Die richtige Lösung. Nicht ironisch gemeint gerade von mir, sondern tatsächlich. Also natürlich alle, ne? Nur weil ich. Manchmal wird mir nämlich vorgehalten, ich hätte einen immer ironischen Sprechton. Das
klang gerade so ein bisschen wie, dass man schön für dich nicht nett sagen kann. Weißt du, was ich meine? Das geht, glaube ich, nicht. Egal. Jetzt bitte die richtige Antwort. Wir haben lang genug drauf gewartet.
Okay, ich hoffe, ihr wisst die Frage noch.
Weil ich kann jetzt noch schnell einen Trommelwirbel einbauen. Ja, nicht so richtig.
Ole. Die richtige Lösung ist, es ist die identische Sequenz bis auf das U. Weil in der RNA.
Genau, und jetzt nur noch an jeder Stelle, wo in der DNA ein T steht, steht in der RNA ein U.
Super. Und weiter geht's. Noch ein kurzer Tipp für Klausuren, weil es da eben so verwirrend werden kann, wenn man da jetzt einen kodogenen oder einen kodierenden oder was auch immer für einen Strang vor sich hat. Merkt euch, die Konvention gibt vor, dass man den kodogenen Strang immer in 5-3-Richtung notiert. Ja, also wenn nichts dasteht, geht erstmal davon aus, dass es in 5-3-Richtung kodiert ist.
Genau, so. Und die Phasen kennen wir im Prinzip schon von der von der Replikation oder auch von uns bisher geliebten Deutsch-Schulaufsätzen, nämlich das ist ganz klassisches Prinzip Einleitung, Hauptteil und Schluss. So, und genau dieses Verfahren haben wir jetzt hier auch bei der Transkription. Leo, du hast gerade deinen Hals so gereckt, als hättest du was sagen wollen.
Ja, ich wollte irgendeinen dummen Kommentar sagen, aber mir ist keiner eingefallen.
Mir ist keiner eingefallen. Echt,
was wie, wow. dass ich Deutsch nicht mochte oder so.
8. November 2022. Leo ist kein dummer Spruch eingefallen.
Kacke.
Ja, crazy.
Ja, ich lass nach.
Ist notiert. So, also es geht los mit der ersten Phase der Initiation, der Anfang, auch ganz schwieriges Wort, wenn man lispelt, ne? Initiation, aber okay.
Lispelst du, Moritz?
Ich habe früher mal gelispelt.
Ach so, dann hab so
ich, war beim Logopädie war beim auch Logopäden gemacht? Und mit dem habe ich immer Wer ist es gespielt. Lach nicht so hässlich, Leo, dafür habe ich inzwischen einen strahlend klaren Sound bei meinem scharfen S.
Deswegen sprichst du auch immer so pronunziert.
Aber auch geil, oder? Ich stell dir mal vor, du bist ein Lokopäde und du kriegst Geld dafür, dass du mit einem Kind ein Spiel spielst. Das ist auch schon gut, oder?
Ja. Also die Initiation so, geht los eben erstmal mit der der Anlagerung, ja, also diese, die Tata-Bindeproteine binden an diese Tata-Box, die Fabian gerade schon beschrieben hatte. Und da lagert sich dann der sogenannte Initiationskomplex an, ja, also eben eine Trias aus der RNA-Polymerase, der benannte hilflose HIVI, die DNA und viele Transkriptionsfaktoren, die wir jetzt hier im Detail gar nicht aufklaffünweilen wollen. Vielleicht ist das irgendwie bei euch an der Uni relevant, sollte das der Fall sein. Unser herzliches Beileid und dann müsstet ihr euch da nochmal ein bisschen im Detail reinfuchsen.
Was ist aufklaffünweilen für ein Wort?
Gibt es nicht?
Jetzt gibt's es.
Boah, das könnte schon
mal eine E-Mail an Herrn Duden.
Könnte auch eine familiäre Neuwortschöpfung sein, Wortneuschöpfung.
Eine familiäre gleich?
Ja, wer weiß. Also, dass in meiner Familie nur so ein stehender Begriff ist.
Okay.
Also, so ein Wimmerwort, ja.
Wird nachgereicht, ob es das Wort gibt. Ausklaffünweilen. So, und davor muss aber eben entsprechend, bevor die RNA-Polymerase da binden kann, wieder die Helikase arbeiten, ja, eben die Schere für diese Wasserstoffbindungen, die dann die beiden DNA-Stränge voneinander trennt. Das führt dazu, dass sich eine Replikationsblase bildet, in der dann der hilflose HIVI, also die RNA-Polymerase, arbeiten kann. Und dann geht die, nach so ein paar initialen Nukleotiden, die da aneinander gehängt werden, geht es, dann gibt es so einen fließenden Übergang eben in die Elongation.
Es sind genau 11. Ungefähr 11. Ja.
Fabian hatte das im Skript geschrieben, ja, als wir es vorhin durchgegangen sind. Nach ungefähr 11 Nukleotiden geht die Initiation über in die Elongation. Ja.
Random Fact, ja.
Ganz, ganz
also,
grob.
Man weiß es nicht ganz, also ungefähr. Circa roundabout 11 Nukleotide. Dann geht es weiter. Unser hilfloser HIVI geht über in die Verlängerung der RNA, der Elongation. Die RNA-Polymerase wandert also unseren DNA-Strang entlang und jetzt liest da die DNA ab und baut RNA auf. Mal als Beispiel, wenn jetzt auf der DNA die Basensequenz A, C, T und G steht, dann weiß unser hilfloser HIVI, okay, er muss kopieren und in die RNA, mRNA einbauen, U, G, A und C. So, dafür braucht ihr jetzt die entsprechenden Nukleoside auf der einen Seite und Energie auf der anderen Seite. Die Energie braucht er, um die Nukleoside einzubauen. Nukleoside und Energie findet er in Nukleosid-Triphosphaten. Ja, da hängt jetzt also noch so eine energiereiche Phosphodiester-Bindung dran. Da haben wir auch wieder 4 davon. Das ist dieses Adenosin-Triphosphat. Und dann gibt es das Ganze noch für Cytosin, Guanosin und für Uracil auch noch. So. Der HIVI lässt sich also die richtigen Buchstaben quasi anreichen und baut die ein in die RNA. Und dabei ist noch die Unterscheidung wichtig, dass es gibt Nukleoside und es gibt Nukleotide. Und Nukleoside, die sind quasi small, wie S. Ja? Die haben nur einen Zucker und eine Base, aber kein Phosphat. Nukleotid ist, weiß ich nicht, tall oder groß.
Ich
oder
kann das jetzt nach 3 Jahren zum ersten Mal merken, ey, krank. Das ja. Ist voll gut.
Gut.
Richtig gut.
Die Nukleotide sind eben groß, ja, tall und da hängt auch noch ein Phosphat dran. So könnt ihr das unterscheiden, lasst euch nicht verwirren. Das Wichtige ist, die Nukleosid-Triphosphate haben ein Phosphat und sind deswegen energiereich. So, und die binden jetzt an das aktive Zentrum der RNA-Polymerase und werden, ja, binden immer komplementär zur entsprechenden Base und werden in die RNA eingebaut. So. Und zwar passiert das Ganze am 3-OH-Ende, ja, unserer RNA. Da wird jeweils das nächste Nukleosid in den Strang eingeführt. Und 2 Phosphate werden von einem Nukleosid-Triphosphat einfach weggekickt. Ja, das wird als Pyrophosphat abgespalten. Der Prozess findet so auch bei der Replikation statt. Ja. Und könnt ihr auch in der letzten Folge nochmal nachhören. 2 Ps fliegen also raus und jetzt haben wir diese typische Struktur von Base, Zucker und Phosphat in unserem RNA-Strang. So. Genau, das heißt, die Base liegt letztlich als Monophosphat in der RNA vor und nachdem die eine Base eingebaut wurde, wandert unsere RNA-Polymerase jetzt an die nächste Stelle weiter und macht es für die nächste Base genauso gleich wieder.
Mhm. Genau, dann am Ende ist nur noch die Termination, also das Ende des abzulesenden Gens ist erreicht. Das ist ein entsprechendes Signal, wird dann irgendwie da wahrscheinlich in der Basenabfolge auftreten. Und dann zerfällt der Transkriptionskomplex aus RNA-Polymerase, RNA und DNA. Und der Teil ist, der DNA ist quasi dann fertig abgeschrieben, den man für dieses Gen jetzt hier gebraucht hat. Die Termination ist immer auch so eine chronische Enttäuschung, ne?
Ja, das stimmt. Ne?
Das ist irgendwie auch so immer.
So zwei Sätze.
So ist halt vorbei. So, das ist immer so dann die Termination, ja. Okay, so, hier also nochmal eine kurze Zusammenfassung der Transkription, ein Quick Recap. Es geht los mit der Initiation, es bildet sich an der Promotorregion zum Beispiel der Tata-Box, der Initiationskomplex, und dann wird eben aus den ankommenden Nukleosid-Triphosphaten eine kurze Nukleotidkette gebildet. Dann kommt es zur Elongation, wo im Prinzip diese Verlängerung der Nukleotidkette weitergeht, und dann am Ende die Termination, also der Zerfall des Transkriptionskomplexes am Genende.
Ja, ein ganz kurzer Funfact, wusstet ihr, dass der Großteil des männlichen Genoms nicht für Proteine kodiert.
Menschlichen.
Des Menschen, habe ich dir nicht gesagt?
Ich habe verstanden, männlich, aber vielleicht habe ich mich
auch des gehört. Menschlichen Genoms, okay. Nur 1% der DNA ist tatsächlich damit involviert. Das finde ich übel krass. Ja, das, ich meine, wir sind jetzt schon nicht so ganz wenig Protein, dass nur so 1% von dem Löbjax da jetzt auch wirklich involviert ist. Der Rest hat andere und auch nur zum Teil verstandene Funktionen. Also es ist wirklich verrückt, ja, dass man von so einem großen Teil von unserem Genom gar nicht weiß, was das überhaupt macht. Ja, also übel krank.
An manchen Stellen haben sich auch irgendwelche Viren verewigt und so.
Ja, ist naja, ein little bit creepy. Ist das nicht auch irgendwie so, dass die Viren oder dass die übrige Viren-DNA auch ultra wichtig ist teilweise für die Befruchtung und sowas? Habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen. Also dass es tatsächlich einen sehr, sehr großen Anteil hatte auch an einer menschlichen Entwicklung.
Ganz entfernt klingelt, was? Das darfst du mal nochmal recherchieren irgendwann, Leo, ja. Und dann nochmal eine
in der Reproduktionsfolge.
Eine Endcard bringst
weil
du nochmal
in die
Folge.
Weil ich meine, das ist noch irgendwie bei diesen ZP-Proteinen da auf dem Ovar war das irgendwie, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Können wir nochmal einen Special Post raushauen zu dem
okay.
Thema. Wir haben euch leider ein kleines, aber doch relevantes Detail verschwiegen, und zwar, dass es zwischen... Die große Erleuchtung jetzt gerade. Aber gut, es gibt nämlich Unterschiede bei der Transkription von Eukaryonten, also Tier- und Pflanzenzellen, und Prokaryonten in Bakterien. Der Unterschied ist jetzt nicht so dramatisch. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, dass bei Eukaryonten das Ganze einfach wesentlich komplexer reguliert ist und funktioniert als bei Prokaryonten. Ja? Genau, bei Eukaryonten gibt es halt noch irgendwelche abgefahrenen Transkriptionsfaktoren und Einflussfaktoren, die bei dem ganzen Prozess der Transkription eine Rolle spielen. Aber was wichtig ist, das Grundprinzip ist klar, und das ist bei Eukaryonten wie Prokaryonten gleich. Genau. Und Prokaryonten sind halt deswegen einfacher, zum Beispiel einfach schon deswegen, weil ihr Genom ringförmig ist und nicht in Chromosomen angeordnet wie in Eukaryonten. Ja. Ist natürlich auch klar, ne, dass Bakterien verursachen ja auch viele Krankheiten, ja. Und die können sich extrem schnell teilen, und deswegen sind sie letztlich so gefährlich. Und das liegt auch daran, weil die Vermehrung und die Proteinbiosynthese in Bakterien so schnell läuft.
Genau, aber jetzt wissen wir grob, wie es abläuft, aber kein Prozess ohne Regulation.
Mhm.
So wie immer. So eine Scheiße.
Genau.
Dann ist das, was immer noch so reinkickt. Ne? Man hat gerade den einen Teil verstanden, den Ablauf,
dann
und jetzt
Augen,
noch
dann kommt doppelt so viel nochmal oben drauf.
Ja, geil.
Und vielen Dank auch.
Schmeckt. Geil.
So, deswegen starten wir jetzt auch gleich mit der Transkription.
Regulation.
Genau, mit der Regulation der Transkription. Meiner, Hand ist oben. Hand ist oben, könnt ihr jetzt zwar nicht wahrnehmen, aber Hand ist oben. Also wir starten mit der Regulation. Frage kommt natürlich auf, warum? Warum überhaupt den ganzen Lachs mit der Regulation? Das liegt einfach daran, dass man irgendwie natürlich seine Ressourcen auch sinnvoll einsetzen muss. Ja, ne? Einfach immer so permanent ein bisschen mRNA in die Welt schießen, ist ein wahnsinniger Ressourcenverbrauch. Aber oft braucht man ja einfach die Proteine auch nicht. Ja? Also so eine Flexibilität der Expression ist ganz wichtig. Ja? Also Proteine immer nur in der Zeit oder zu dem Zeitpunkt bauen, insofern die metabolischen oder allgemein auch die Umweltbedingungen das eben hergeben. Ja? Und dazu betrachten wir eben erst die Prokaryonten und dann die Eukaryonten. Ein Begriff, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen, ist das Operon. Ja, also wir müssen quasi den Begriff, den wir vorhin schon hatten, nämlich den Begriff des Gens, noch ein bisschen erweitern. Ja, nämlich so ein Operon enthält nämlich auch noch so Regulatorregionen, also quasi den Promotor, den Operator und dann eben auch die Gene. Und diese ganze Region oder der Begriff des Operons umfasst quasi dann das Gen und darüber hinaus noch eben alle Abschnitte auf der DNA, die es braucht, damit die Regulation der Transkription stattfinden kann, damit sie also gewissermaßen operieren kann. Ja, und diese Promotoren und Operatoren sind eben quasi in 5-Strich-Richtung den Genen vorangestellt. Ja, also quasi wenn die RNA, Polymerase arbeiten möchte, dann muss sie erst gewissermaßen an den vorbei. Ja, und so funktioniert der Mechanismus auch an manchen Stellen.
Das könnt ihr euch letztlich vorstellen wie so eine Kontrolleinheit oder so ein Kontrolleurshäuschen, wo letztlich entschieden wird, ob und wie häufig ein Gen, was danach kommt, abgelesen werden darf von unserer RNA-Polymerase. Ja? Also unser hilfloser Hiwi darf nicht einfach so da seine Akten abschreiben, sondern das muss ihm auch noch erlaubt werden. Ja? Und es muss ihm erlaubt werden, an die Promotorregion zu binden.
Ihm muss erlaubt werden, ein Knecht zu sein. Geil.
Das, genau. Der arme Hiwi, so. Ey, der muss ja komplett im Erdboden. Also gut.
Also ich glaube, alle, die schon mal Hiwis waren, und dann nehmen wir uns ja alle drei rein. Ja. Könnte auf jeden Fall leid.
Ja. Die eine Funktion aus diesem Kontrolleurshäuschen heraus ist die positive Transkriptionskontrolle. Das heißt letztlich einfach, dass dauerhaft ein Aktivator exprimiert wird. Das heißt, das Gen wird dauerhaft abgelesen. Und positive Transkriptionskontrolle heißt jetzt, dass erst wenn ein Inhibitor da ist, der diesen Aktivator hemmt, erst dann wird die Transkriptionsrate dieses Gens runtergefahren. Und dann gibt es noch das zweite, das wäre die negative Transkriptionskontrolle, Moritz.
Genau, da wird dann einfach quasi der Repressor exprimiert, ja, und der würde eigentlich die Transkription hemmen. Und erst wenn dann aber quasi ein Inhibitor des Repressors, also quasi ein Hemmstoff des Hemmstoffs da ist, das ist in der Regel irgendein Metabolit, dann wird die Transkription erst freigegeben.
Ja, krass. Also der Körper kann letztlich die Ablesehäufigkeit seiner Gene und dadurch auch, welche Proteine und wie häufig die exprimiert werden, selber regulieren. Das ist eigentlich ein cooles Prinzip, ja.
Und genau, das ist auch im Wesentlichen so eine PCR in der Forschung, richtet sich eben in der Regel auch auf die RNA-Level in der Zelle ab, ja. Also quasi wie viel von der RNA ist gerade da und wie viel wird davon gerade freigesetzt. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Merkmal über die Aktivität von so einem Protein.
Ja, und trotzdem so positive und negative Transkriptionskontrolle, es ist alles noch relativ komplex. Deswegen wollen wir das jetzt mal an einem Beispiel verdeutlichen, ja. Und dieses Beispiel ist das Lac-Operon. Dieses beinhaltet Gene, die Enzyme kodieren, die für Enzyme kodieren, die am Laktoseabbau beteiligt sind. Ja? So, hier ist es jetzt so, dass zunächst mal ein Repressor da ist, der die Transkription verhindert. Die Laktose will ja jetzt, dass sie abgebaut wird, um für den Körper zum Beispiel als Energiequelle zur Verfügung zu stehen. Und deswegen macht die Laktose Folgendes, dass sie diesen Repressor inhibiert. Das heißt, der Repressor ist weg, jetzt geht's los und die Laktose kann abgebaut werden, weil ja jetzt die Gene abgelesen werden und die Enzyme, die Laktose abbauen, exprimiert werden. Ja, das war jetzt ein Beispiel für negative Kontrolle. Es ist dauerhaft der Repressor aktiviert, der ist dauerhaft da und wird jetzt durch den Anfangsstoff eines Stoffwechselwegs, nämlich hier die Laktose, inhibiert und dadurch kann sich die Laktose letztlich selber abbauen. Also Prinzip ist einfach Folgendes: Wenn Laktose da ist, dann soll sie auch abgebaut werden.
Genau, und dazu gegengesetzt gibt es auch an diesem Lac-Operon einen Mechanismus, der einer positiven Kontrolle gleichzusetzen ist, nämlich es gibt quasi einen permanenten Aktivator von der Freisetzung von diesen Enzymen für den Abbau von Laktose, der dann aber quasi, sobald ein bestimmter Metabolit da ist, gehemmt wird. Ja, also quasi der Aktivator wird dann eben gehemmt und es kann quasi keine Expression mehr stattfinden von den entsprechenden Proteinen für den Abbau. Und so ein Aktivator, beziehungsweise so ein Hemmstoff gegen den Aktivator, das wäre zum Beispiel die Glucose. Ja? Und nämlich sobald Glucose da ist, ist es ein präferierter Metabolit für den Körper. Sobald Glucose da ist, soll das präferiert abgebaut werden im Vergleich zu Laktose. Und deswegen hemmt quasi eben die Anwesenheit von Glucose die Freisetzung von laktoseabbauenden Enzymen.
Genau. Jetzt haben wir dieses unfassbar abgefahrene Modell einmal angehauen. Ich finde es nicht so einfach zu verstehen. Es lohnt sich dazu, sich mal eine Abbildung anzuschauen. Das ist natürlich jetzt auf dem auditiven Podcast ein bisschen schwierig, aber
wir haben es versucht.
Genau. Also ich finde, ihr habt es auch sehr gut versucht. Ich habe es verstanden. Ja?
Top. Alles gut, Leo.
Daumen hoch.
Ja. Aber manchmal so ein Videopodcast wäre schon ganz cool. Manchmal.
Ja, das stimmt.
Vor allem Fabian ist auch immer so mit Händen und Gestik und einem voll dabei. Das ist, bekommt man immer gar nicht so mit im Podcast.
Das ist Finger-Yoga.
Verpasst ihr was, Leute, echt.
Ne? Ich mache quasi dauerhaft Finger-Yoga.
Genau. Also, jetzt Back to business, back to human. Das ist auf gewissen Ebenen ein bisschen komplizierter, weil es ist einfach größer, das Genom oft. Und es ist so groß, dass es zusammengewickelt werden muss, weil es ansonsten nicht in eine Zelle passen würde. Also ich kann nicht einfach nur einen Ring bauen und werfe den einfach irgendwie da rein, sondern ich muss das Ganze irgendwie zusammenwickeln. Und dazu gibt es die Histone. Und die Histone, die zirbeln das zusammen wie so Lockenwickler. Aber das ist so fest zusammengezirbelt, dass ich damit nicht arbeiten kann. Und deswegen sollte ich, wenn ich jetzt mit der DNA arbeiten will, die Lockenwickler abwickeln.
Genau, und diesen Mechanismus, den stellt euch gleich der Fabian noch ein bisschen detaillierter vor. Aber es gibt noch einen anderen, der da im Vordergrund steht, auch noch bei der Aktivierung von Genabschnitten im menschlichen Genom. Und das ist die Methylierung der DNA, also der Anbau von Methylgruppen an C5-Atom von Cytosin. Ja? Und das wird dann eben immer entsprechend in der Promotorregion gemacht, diese Methylierung, und das verhindert dann die Anlagerung der RNA-Polymerase, damit die Transkription des Gens. Man spricht dann auch davon, dass Gene imprinted sind, ja, also dass nur ein elterliches Gen transkribiert wird. Das ist einfach was sich in der Entwicklung des, der Menschen so ein bisschen eingestellt hat, dass bei gewissen Genabschnitten quasi nur ein Elternteil quasi festlegt, welche Gene exprimiert sind und wo da die evolutionäre Bedeutung hinter ist, weiß man übrigens noch gar nicht so genau, aber da versucht man gerade so ein bisschen dahinter zu kommen. Es gibt zum Beispiel eine Region im Chromosom 15, die nur vom Chromosom des Vaters transkribiert wird, also ist quasi maternal imprinted, also stillgemacht, methyliert am Promotor, und deswegen führt quasi eine Deletion des paternalen Abschnitts auf diesem Chromosom 15, der eben maternal imprinted ist, führt dann zu einer genetischen Krankheit, obwohl man ja meinen könnte, es gibt ja eigentlich noch das maternale Gen, aber das kann eben nicht abgelesen werden, weil es hier methyliert ist. Und das ist übrigens das sogenannte Prader-Willi-Syndrom. Das ist jetzt nicht besonders klinisch relevant, es ist natürlich sehr relevant für die betroffenen Individuen, aber es ist jetzt nichts in der Masse der Medizin, der Volksmedizin nicht so häufig auftreten.
Ganz kurz.
Aber damit könnt ihr in der mündlichen Prüfung glänzen.
Nur, falls ihr jetzt denkt, was sind das jetzt wieder für Lackaffen, die so eine Scheiße da ausgraben? Damit beschäftigt sich der Herr Wimmer tagtäglich in seiner Promotion. Und deswegen hat er das vermutlich jetzt gerade so aus tiefster Seele und mit Herzblut vorgetragen.
Ganz tolles Thema.
Sehr spannend. Also wenn ihr Lust
und
habt.
Und es gibt natürlich zum Beispiel auch einen medikamentösen Ansatz dagegen. Ein medikamentöser Ansatz ist, dass man quasi versucht, die maternal imprinteten Gene zu de-imprinten, weil die sind ja eigentlich da. Aber es funktioniert bislang noch nicht so gut.
Bild. So, das haben wir jetzt, haben wir die DNA-Methylierung fertig. Jetzt kommen wir zu den angesprochenen Lockenwicklern.
So ist es, die Lockenwickler. Leo hat es ja gerade schon, also
passt.
Er sitzt mir beide gegenüber. Ich nehme euch auch beide als getrennte Individuen wahr und weiß auch eure Namen. Auf jeden Fall,
danke.
Leo hat es ja gerade schon angesprochen. Bei Eukaryonten geht es nie ohne Histone. Kleiner Reim an der Stelle. Wollte ich nur noch mal drauf hinweisen. Also, wir sprechen.
Das ist aber lyrisch, ey.
Ja. Je später der Abend, desto lyrischer.
Der Bauer.
Der Proteinbauer. Es geht um Modifikation an Histonen. So. Da haben wir zwei Prozesse. Das eine ist die Acetylierung, also der Anbau von Acetylgruppen. Das andere ist Deacetylierung. Was hat das Ganze für eine Konsequenz? Es geht letztlich darum, dass Chromatin, was ja heißt, wir haben DNA, die um Histone herumgewickelt ist, wird entweder lokal gelockert oder eben nicht. Das Prinzip ist, dass die Histone viele Lysinreste tragen. Lysinreste sind positiv geladen und die DNA hat ja ein negatives Rückgrat. Ja? Das heißt, es ist einfach ein elektrisches Prinzip, ja? Dass sich hier die Histone und die DNA gegenseitig anziehen und dann ganz dicht zusammenknäulen letztlich. So. Und was diese Acetylierung jetzt macht, ist, die nimmt die positive Ladung von den Lysinresten weg und damit die positive Ladung der Histone. Und deswegen ziehen diese Histone nach der Acetylierung die DNA weniger stark an. Ja? Konsequenz ist, dass das Chromatin gelockert wird und wir mehr Platz für Transkription haben. Das zweite sind regulatorische Elemente. Ich finde, da können wir relativ schnell rübergehen, weil es ist super komplex und also ich habe es noch nicht vollkommen verstanden. Ich glaube, es ist auch einfach wissenschaftlich noch nicht ganz, dass man das alles rafft, ja. Aber es ist letztlich einfach so, es gibt Regionen auf der DNA, die mit den Promotoren interagieren. Ja? Und da gibt's, müsst ihr, zwei Begriffe sind wichtig, Enhancer und Silencer. Enhancer sind Regionen, die so mit der Promotorregion interagieren, dass sich dort die RNA-Polymerase quasi lieber anlagert, häufiger anlagert und dadurch das Gen auch häufiger abgelesen wird, was nach dem Promotor kommt. Silencer haben die gegensätzliche Wirkung.
Genau, und in diese Transkription kann jetzt auch noch von verschiedenen Stellen reingegrätscht werden und das nutzt man natürlich bei den wieder entsprechend, wenn man gegen die speziellen Einrichtungen da von den Prokaryonten arbeitet im Rahmen von Antibiotika aus und wenn man gegen eukaryontische Mechanismen der Transkription arbeitet im Rahmen von Zytostatika oder bei Toxinen kann das relevant sein. Wichtige Vertreter, die gern gefragt werden, haben wir drei Stück hier. Einmal den Gyrase-Hemmer, den wir schon aus der Replikation kennen, der die bakterielle Topoisomerase hemmt und damit die Transkriptionsentwindung hemmt und das in der Regel dann zum Zelltod von diesen Mikroorganismen führt. Dann das Toxin Alpha-Amanitin, das hemmt die wichtigste eukaryontische RNA-Polymerase. Es kann keine Transkription mehr stattfinden, gestörte Proteinbiosynthese und es kommt zum Zelltod. Und zuletzt noch ein Antibiotikum wieder, nämlich das Rifampicin, das hemmt die prokaryontische RNA-Polymerase und wird zum Beispiel gerne bei der Tuberkulose eingesetzt.
Genau, deswegen jetzt heute nochmal das Wichtigste in fünf Stichpunkten, so wie immer. Kurz zusammengefasst, Unterschied DNA-RNA. Die DNA ist doppelsträngig, die RNA ist einzelsträngig. Die RNA hat statt ein U anstatt einem T, das ist noch ein Unterschied, und eine Ribose anstatt einer Desoxyribose. Ansonsten ist der Labiax relativ identisch. Die DNA wiederum hat einen kodogenen und einen kodierenden Strang. Der kodogene Strang oder an den kodogenen Strang geht die Polymerase ran.
Yes.
Geil. Und als quasi Gegenmerkspruch, kodierend ist mit einem R und ist also genauso gleich wie die mRNA, die Renate. Ja? Der ganze Prozess der Entwicklung hat eine Initiation, eine Elongation, eine Termination. Und die Regulation ist sehr, sehr vielfältig, muss man sich dann nochmal anschauen. Und ist bei Prokaryoten und Eukaryoten teilweise unterschiedlich. So, das Wort zum Sonntag.
Jo.
Dann tut uns einen Gefallen und gebt uns mal Feedback zu der Folge heute, ob euch das gefallen hat, ob euch Moritz Herzblut zu Pradavilli dazu bewegt hat, in die Humanklinik zu gehen oder nicht. Lasst mal ein Like
oder
da.
Oder doch
auf,
die Lispel-Geschichte genau, euch überzeugt hat, Logopäden zu werden.
Ja, auf @derforklinikpodcast auf Insta, schreibt uns ruhig, wir freuen uns über jedes.
Oder an sitos-inversus@bvmd.de könnt ihr uns auch erreichen.
Genau, also genau. Es gibt viele Möglichkeiten. Deswegen, Freunde, ja. Guten Nacht.
Wir sind richtige Laberbacken halt, ne?
Echt so.
Also Fabian und ich, schon wieder so eine übertrieben lange Folge geworden. Also Fabian und ich hatten auch beide um 20 Uhr einen Termin. Es ist jetzt 20:05 Uhr, deswegen echt dicke Sorry an
aber wir,
die,
ja.
die
genau,
uns
wir
erwarten.
Können uns, wir können uns ja jetzt offiziell bei den Leuten entschuldigen,
genau,
die dann
Podcast erwarten
hören.
Mussten.
Sorry für unsere Verspätung.
Auf 20:06 Uhr ist es schon.
Guten Nacht.
Macht's gut, ciao.
Ciao.